SRF 1.
7 Uhr im Studio begrüßt Sie Philipp Schapfi. Wir sprechen heute zuerst über die USA. Die Republikaner verweigern ihrem Chef die Gefolgschaft. Das verschlechtert die Chancen auf eine Lösung im Budgetstreit. Der Libor-Skandal und die UBS, die Buße wird bezahlt, aber das juristische Tauziehen geht wohl weiter. Und der ehemalige Staatssekretär Franz von Däniken über den bilateralen Weg. Die Schweiz könne die Verträge nicht von einer eigenen Institution überwachen lassen, sagt er. Das Wetter, es gibt ein paar trockene und sonnige Abschnitte, dazwischen Regen und ab 900 Metern Schnee bei Temperaturen bis 5 Grad. Bis Ende Jahr brauchen die USA eine Einigung im Budgetstreit, sonst droht die Wirtschaft in eine Rezession abzugleiten. Doch in der Nacht ist eine mögliche Lösung in die Ferne gerückt. Die Republikaner im Repräsentantenhaus verweigern ihrem Chef John Boehner die Gefolgschaft. Beat Soltermann.
Plan B, so hieß eine Vorlage, mit der John Boehner seinen Verhandlungspartner Barack Obama unter Druck setzen und zugleich die Geschlossenheit seiner republikanischen Parteikollegen im Repräsentantenhaus unter Beweis stellen wollte. Die Vorlage sah höhere Steuern für Leute mit Einkommen von mehr als $1 Million pro Jahr vor. Obama will die Steuern schon ab 400.000 pro Jahr erhöhen. Doch nun hat Boehner mit Plan B eine Schlappe eingefahren. Denn viele Republikaner im Repräsentantenhaus wollten nicht mitspielen und Boehner musste die geplante Abstimmung über Plan B in der Nacht auf heute abblasen. Er hatte nicht genügend Stimmen zusammen. Und so wird der Plan B ad acta gelegt, noch ehe ihn der demokratisch dominierte Senat ablehnen oder Präsident Barack Obama sein Veto dagegen einlegen konnte. Und statt gestärkt, ist John Boehner nun geschwächt. Das macht es für ihn schwieriger, seinen Republikanern in den nächsten Tagen einen allfälligen Kompromiss, den er mit Obama schließt, schmackhaft zu machen. Und das verkompliziert die eh schon komplizierten Budgetverhandlungen zusätzlich.
Die UNO schickt Friedenstruppen ins westafrikanische Mali. Das hat der Sicherheitsrat in New York einstimmig beschlossen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Markus Amrain.
Die UNO-Truppen sollen die Übergangsregierung in ihrem Kampf gegen Terroristen und Rebellen im Norden Malis unterstützen. Der Einsatz im krisengeschüttelten Land ist vorerst auf ein Jahr befristet. Die UNO fordert die malische Übergangsregierung gleichzeitig auf, politische Gespräche aufzunehmen, um die, Zitat, verfassungsmäßige Ordnung vollständig wiederherzustellen. Die Regierung Malis war im März durch einen Militärputsch gestürzt worden. Die Vollversammlung der UNO hat erstmals in einer Resolution zum internationalen Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung aufgerufen. Nach Angaben der UNO und der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sind jedes Jahr weltweit fast 3 Millionen Mädchen von der Praxis betroffen, die oftmals mit Tradition oder Religion begründet wird. Die Genitalverstümmelung führt zu schweren gesundheitlichen Problemen und schlimmstenfalls zum Tod. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Zyperns um 2 weitere Stufen gesenkt. Seit der letzten Herabstufung im Oktober habe sich die Situation des Eurozonenmitglieds weiter verschlechtert, so Standard & Poor's. Die Gefahr eines Staatsbankrottes steige. Ende November hatte Zyperns Finanzminister erklärt, sein Land brauche bis Ende 2016 17 Milliarden Euro Finanzhilfen. In Spanien hat das Parlament das Sparbudget der Regierung Rajoy für 2013 verabschiedet. Vorgesehen sind Einsparungen von rund 40 Milliarden Euro. Die Ausgaben einzelner Ministerien werden um bis zu 25% gekürzt. Die Löhne der Beamten werden eingefroren, die Renten nicht mehr an die Teuerung angepasst und das Arbeitslosengeld um 6% reduziert. Zudem wird die Mehrwertsteuer erhöht. Der Technologiekonzern Siemens streicht in Deutschland in den kommenden 2 Jahren knapp 1100 Stellen. Betroffen ist laut einem Siemens-Sprecher der Bereich Energie, der unter anderem komplette Kraftwerke und Windturbinen baut. Siemens hat kürzlich angekündigt, die Kosten bis Ende 2014 um 6 Milliarden Euro zu reduzieren. Im schwedischen Atomkraftwerk Ringhals ist einer der Reaktoren abgeschaltet worden, nachdem Meerwasser in die Anlage eingedrungen war. Das teilten die Betreiberfirma Vattenfall und die schwedische Atomaufsichtsbehörde mit. Ein Vertreter der Behörde erklärte, es gebe keinerlei Sicherheitsprobleme. Ringhals ist das größte schwedische AKW mit 4 Reaktoren. Die Anlage liegt rund 60 Kilometer südlich von Göteborg. Eine Meldung vom Skiweltcup. Die 17-jährige Michaela Schifrin aus den USA hat den Nachtslalom im schwedischen Ore gewonnen, vor der Schwedin Frida Hansdotter und der Slowenin Tina Maase. Als beste Schweizerin belegte Wendy Holdener Platz 10.
Im Krieg wird in der Regel mit Waffengewalt gekämpft, mit Bomben, Gewehren oder Flugzeugen. Doch es gibt eine Waffe, über die kaum je gesprochen wird: Vergewaltigungen. Dieser heimtückischen Waffe fallen jährlich Tausende, wenn nicht Zehntausende, zum Opfer, sagt die neue UNO-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten. Das Problem soll nun zu einem Schwerpunkt des nächsten G8-Gipfels werden. Fredrik Steiger.
Im Jugoslawienkrieg wurden laut UNO-Schätzungen vermutlich 50.000 Menschen vergewaltigt. Zurzeit im Kongo dürften es mehrere Zehntausend sein. Von Kolumbien bis Nepal, von Mali über die Elfenbeinküste bis zur Zeit wohl Syrien, überall gibt es Opfer. Hauptsächlich Frauen, aber auch sehr viele Kinder. Vergewaltigungen werden ganz gezielt als Waffe eingesetzt, als heimtückisches Instrument zur Einschüchterung und Demoralisierung von Gegnern. Zainab Habibangura, die neue Sonderberichterstatterin der UNO, war soeben in Zentralafrika und stellte fest:
We have our colleagues, our sisters, our daughters, who are still in captivity and they are being sexually abused on a daily basis.
Sogar während ihres Besuches hielten bewaffnete Milizen Frauen gefangen, die praktisch täglich vergewaltigt würden. Und in Friedensabkommen werde das Schicksal der Vergewaltigten konsequent ausgeblendet. Geahndet würden diese Kriegsverbrechen praktisch nie, zumal sich die Opfer oft schämten und schwiegen. Eine Botschaft an die Täter sei überfällig.
There is no hiding place. That wherever you go, we will go after you.
Ihr könnt euch nirgends verstecken, wir kriegen euch. Im Grunde müsste jede Regierung diese Menschenrechtsverbrechen selber bestrafen. Es dauere viel zu lange und sei viel zu aufwendig, wenn man das einfach dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überlasse, zumal die Zahl der Täter riesig sei. Alarm schlagen will nun Großbritannien, das den Vorsitz der G8-Staaten übernimmt. Auf deren Gipfel im Juni soll das Thema zum ersten Mal Priorität bekommen, verspricht Außenminister William Hague.
This will be a major theme of the United Kingdom's presidency of the G8 next year.
Es müsse endlich Schluss sein mit der Straflosigkeit für all jene, die Vergewaltigungen als Kriegswaffe einsetzten.
Für die UBS bleibt die Situation weiterhin ungemütlich. Im Libor-Skandal akzeptiert die Bank zwar eine Strafzahlung in Milliardenhöhe an die amerikanischen Behörden, doch weil sie damit auch ihre Mitschuld eingesteht, hat die Geschichte wohl noch eine juristische Fortsetzung. Priscilla Imboden.
Der Wirtschaftsanwalt Daniel Fischer vertritt Anlegerinnen und Anleger, die gegen ihre Bank klagen. So im Fall Lehman Brothers, so im Fall Madoff. Beim Libor-Fall ist er aber zurückhaltend.
Da sehe ich prinzipiell große Schwierigkeiten.
Es müsse konkret nachgewiesen werden, dass der Kläger oder die Klägerin durch die Manipulationen des Libors Geld verloren hätten. Da der Libor ein Leitzins ist, an dem sich viele Finanzprodukte über viele Zwischenstufen orientieren, verwischen sich die Spuren. Der Schaden aus der Manipulation des Libors sei im Einzelfall kaum nachweisbar, sagt Daniel Fischer.
Wir haben das schon mal geprüft vor einem halben Jahr. Das dürfte nicht leicht zu machen sein.
Einfacher ist die Ausgangslage für Sammelkläger in den USA. Von dort drohen der UBS deshalb weitere Prozesse wegen der Libor-Manipulation, sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern.
Diese Sammelklagen, die sind immer ein Risiko, weil dort, das ist bereits heute vorhersehbar, zumindest Milliardenforderungen gestellt werden.
Damit spekulieren die Klagenden oft auf einen außergerichtlichen Vergleich. Das Schuldgeständnis der UBS werde die Richter nicht gnädig stimmen, sagt Peter V. Kunz. Der Libor-Fall dürfte die Bank noch lange beschäftigen.
Ich gehe davon aus, das kann sich durchaus 5 bis 10 Jahre noch hinziehen.
Zudem könnten Aufsichtsbehörden weiterer Länder aktiv werden, so wie es Hongkong inzwischen angekündigt hat. Die UBS kann also nach dem Libor-Skandal kaum einfach nach vorne schauen.
Die EU sieht den bilateralen Weg mit der Schweiz am Ende. Vor allem aber will sie nicht, dass eine Schweizer Institution über die Einhaltung der bilateralen Verträge wacht, so wie das die Schweiz vorgeschlagen hat. Franz von Däniken ist ehemaliger Staatssekretär. Er war bei den Verhandlungen zu den bilateralen II maßgeblich beteiligt. Oliver Washington hat ihn gefragt, kann die Schweiz nach diesen Nachrichten aus Brüssel trotzdem noch an der Forderung nach einer eigenen Überwachungsinstanz festhalten?
Nein, das kann sie nicht. Das geht aus diesem Dokument klar hervor. Sie braucht etwas, das gleichwertig ist mit den EWR-Institutionen. Das sind nicht unbedingt die EWR-Institutionen, aber etwas Gleichwertiges. Und eine nationale Institution zur Überwachung und zur Rechtsprechung, das wird die EU nicht akzeptieren.
Und die EU, es geht immer auch um die Überwachung der bilateralen Verträge, dieser institutionelle Rahmen. Hier schreibt die EU, sie spricht von supranationalen, von internationalen Institutionen. Da wird sich die Schweiz der EU anpassen müssen.
Wie diese Anpassung dann genau erfolgt, ist zu verhandeln. Sie sagt eigentlich zwei Dinge. Erstens braucht sie einen Mechanismus, der Europäischen Union garantiert, dass die Schweiz Weiterentwicklungen von EU-Recht, die einen direkten Bezug haben zu den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, dass sie hier einen Automatismus möchte. Das ist einmal das ein Problem. Dann die andere Frage der Überwachung bzw. der Rechtsprechung. Hier weist sie darauf hin, dass sie bemüht sei um gleichwertige, äquivalente Mechanismen wie jene im EWR-Vertrag. Also da sehe ich zwei unterschiedliche Ebenen. Einerseits die Frage der Anpassung von EU-Recht, das eine Auswirkung hat, weil Gegenstand von bilateralen Abkommen mit der Schweiz. Und die andere, das ist dann die institutionelle Ebene der Überwachung und der Rechtsprechung. Und hier spricht sie von einer Angemessenheit. Wie das dann genau aussieht, ob man da sich andockt an EWR-Institutionen für die Bereiche der Überwachung und der Rechtsprechung, muss man verhandeln.
Und so wie Sie das Dokument interpretieren, wird die EU daran festhalten?
Wie das genau ausgestaltet wird, das muss man sehen. Das ist Verhandlungssache. Ich denke, es ist ein interessanter Hinweis, wenn sie von Gleichwertigkeit mit den EWR-Institutionen spricht, ob dann die Schweiz diesen Schritt machen kann und sich ein Andocken an diese EWR-Institutionen, dass sie das übernehmen kann, muss man sehen. Das ist Verhandlungssache.
Und was heißt das bezogen auf die Diskussion hier in der Schweiz?
Der Bundesrat wird zu prüfen haben, die Verwaltung, wie weit ein Andocken an EWR-Institutionen möglich ist für Fragen der Überwachung und für Fragen der Auslegung bzw. der juristischen Interpretation und der Rechtsprechung.
Aber das würde auch bedeuten, dass der Bundesrat von seiner bisherigen Haltung abweichen müsste.
Ich erwarte, dass hier eine Bewegung erfolgen muss, ja.
Sagt der ehemalige Staatssekretär Franz von Däniken. Weiter geht es mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.312 Punkten plus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.940 Punkten minus 1,0%. Der Dollar wird zu 91,43 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2070 Franken beziehungsweise zu 1,3205 Dollar. Das Wetter heute Freitag, im Norden ab und zu Regen, oberhalb von etwa 900 Metern Schnee, dazwischen trocken und kurze sonnige Abschnitte, im Süden zeitweise sonnig, um 5 Grad.
Die Informationen von heute Morgen, verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.